Laborinsight, Folge 13, Noble Blässe, warum Anämien häufig übersehen werden. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Laborinsight. Mein Name ist Georg Endler, ich bin seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labors.at-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Mir gegenüber sitzt mein Sohn Felix Endler.
Hallo, ich bin Felix Endler, ich bin Medizinstudent und befinde mich derzeit im letzten Tertial meines klinisch-praktischen Jahres und absolviere das in einer Hausarztpraxis in Niederösterreich.
Und heute wollen wir etwas über eine der häufigsten Erkrankungen weltweit plaudern, nämlich die Anämie und welche Symptome es gibt und wie man sie abklären kann. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Und Felix Endler?
Neben meiner Tätigkeit im KPJ arbeite ich auch regelmäßig in der Blutabnahme hier im Labor, habe ansonsten eigentlich keine Interessenskonflikte und verdiene auch kein Geld an Laboranalysen.
Werbung Ende. Lieber Felix, einen wunderschönen guten Tag.
Dir auch einen wunderschönen guten Tag.
Heute plaudern wir über eine der häufigsten Erkrankungen weltweit, zumindest laut WHO, eine Anämie, beziehungsweise eine der häufigsten Krankheiten weltweit ist ja die Eisenmangelanämie. Wir reden über Anämien im Allgemeinen und wie man sie ganz einfach diagnostizieren kann. Und wann würdest du als junger, aufstrebender Allgemeinmediziner eine Anämie bei einem Patienten vermuten?
Also der klassische Anämiepatient überhaupt bei der Eisenmangelanämie sind die jungen Mädchen, meistens so zwischen 14 und 25 Jahre, meistens eher dünner gebaut, blass, heller Hauttyp. Das sind so die klassischen Eisenmangelanämiepatienten. Grundsätzlich muss man jedoch sagen, dass viel mehr Personengruppen zur Anämie dann passen würden. Da sind jetzt zum Beispiel auch die älteren Personen sehr stark vertreten, dann oft mit Blutungsanämien, wo man dann in Richtung chronischer gastrointestinaler Blutungen denken muss immer. Also grundsätzlich kann es jede Personengruppe treffen. Wichtig ist immer, die Ursache der Anämie dann auch zu finden.
Und Vorsicht bei älteren Patienten, die haben oft eine Mangelernährung oder ernähren sich ein bisschen einseitiger. Oder manchmal hat man auch Leute, die gerne ein bisschen zu viel trinken. Auch da kann es zu Anämien kommen. Also Anämien sind wahnsinnig häufig. Man schätzt, dass ungefähr 20% der Weltbevölkerung irgendwo eine Anämie hat. Meistens eine Eisenmangelanämie. Und grundsätzlich, Anämie ist relativ klar definiert. Die WHO sieht das relativ einfach. Und zwar über den Hämoglobinwert. Bei Frauen kleiner 12 Gramm pro Deziliter, bei Männern kleiner 13 Gramm pro Deziliter. Und bei Schwangeren gelten etwas andere Werte, da sagt man unter 11 Gramm pro Deziliter, dass es sich um eine Anämie handelt. Und dann sollte man sich überlegen, woher die denn kommt oder was die Ursache sein könnte. Ein kurzes Thema noch, ab wann ist die Empfehlung, Bluttransfusionen zu machen? Das hängt immer von dem Patienten ab, wie es ihm geht. Wenn der Patient ein Hämoglobin unter 6 hat, dann ist in den meisten Fällen eine Bluttransfusion notwendig und dann sollte er unbedingt ins Spital und näher abgeklärt werden. Das sind schwere Anämien. Bei Hämoglobinwerten über 8 ist in der Regel keine Bluttransfusion erforderlich. Ausnahme sind immer akute Blutverluste. Ihr wisst, bei einem akuten Blutverlust, zum Beispiel bei einer akuten Verletzung oder einer akuten gastrointestinalen Blutung, kann es bis zu 6 Stunden dauern, bis das Hämoglobin sich senkt. Das heißt, auch da gilt es immer nach der Klinik und nach dem Blutdruck und nach dem Blutverlust zu arbeiten und nicht nur vielleicht nach dem Zahlenwert. Und Anämien sind, wie gesagt, wahnsinnig häufig. Was sind so die häufigsten Symptome?
Die häufigsten Symptome sind so die klassischen Patienten, die herkommen. Sie sind immer müde, antriebslos, fühlen sich so schwach. Tagesmüdigkeit sind so die klassischen Anämie-Symptome. Oft ist es auch komplett unbemerkt und eher ein Zufallsbefund. Grundsätzlich muss man bei jeder Personengruppe, unabhängig von Alter oder Geschlecht, immer bei Müdigkeit, Antriebslosigkeit, immer auch auf eine Anämie denken.
Richtig. Und da hilft uns natürlich das Blutbild ganz enorm weiter. Das heißt, wir brauchen mal das Blutbild einfach, um herauszufinden, hat der Patient überhaupt eine Anämie oder hat die Müdigkeit eine andere Ursache? Es gibt ja auch 1 Million andere Ursachen, warum jemand müde ist. Und das kann auch zum Beispiel die Disco in der Nachbarschaft sein, die in der Nacht ein bisschen zu lange feiert und man nicht schlafen kann. Also wie gesagt, da gibt es ja 1 Million Ursachen. Das muss jetzt nicht unbedingt die Anämie sein. Und wenn der Patient tatsächlich eine Anämie hat, ist dann die Frage, was ist so die Ursache? Und klassisch unterteilt man eben in mikrozytäre Anämien. Das heißt, wenn das MCV vermindert ist, sind meistens auch hypochrome Anämien. Das heißt, es ist auch das MCH, das mittlere Zellhämoglobin vermindert. Das heißt, ich habe zu kleine und zu farblose rote Blutkörperchen mit zu wenig Hämoglobin. Also mikrozytär und hypochrom ist klassischerweise eine Eisenmangelanämie. Eine normale mikrozytäre Anämie, die nicht unbedingt hypochrom sein muss, kann es auch sein, dass man eine Thalassämie hat, eine angeborene Hämoglobinstoffwechselstörung. Wenn der Patient eine Anämie hat und das mittlere Zellvolumen ist eigentlich normal, dann spricht das eher entweder für einen Blutverlust oder für eine Anämie der chronischen Erkrankung. Und das Gemeine ist natürlich, gerade bei chronischen Erkrankungen haben wir oft Anämien anhand von diversen Entzündungsprozessen und Störungen im Eisenstoffwechsel. Es kann aber auch durchaus zu Kombinationen kommen zwischen Entzündungsanämie und Anämie der chronischen Erkrankung. Und bei Anämien auch immer an den Blutverlust denken. Selbst wenn das nicht sichtbar ist, die häufigste Ursache sind ja bekanntlich.
Sind die gastrointestinalen Blutungen, die können auch chronisch sein und über einen längeren Zeitraum schon gehen. Da empfiehlt sich dann immer früher war es jetzt der Hämakult-Test, jetzt ist der Centifit-Test, den durchzuführen, der liefert da relativ schnell einen Aufschluss.
Also einen Test auf Blut im Stuhl.
Genau.
Und damit sieht man relativ genau, ob da etwas ist oder kann das auch ganz gut ausschließen. Und die dritte Gruppe sind dann sogenannte makrozytäre Anämien. Das heißt, die Zellen sind größer als normal, das MCV ist erhöht. Da gibt es eine häufige Ursache, das ist der Vitamin B12-Mangel, der wesentlich häufiger ist, als man eigentlich denkt. Und manchmal auch ein Folsäuremangel, der auch zu einer makrozytären Anämie führen kann. Und die zweite Ursache ist extrem selten. Es gibt einige Formen von hämatologischen Erkrankungen, myelodysplastische Syndrome, die neben einer makrozytären Anämie oft auch eine Panzytopenie haben. Das heißt, die Patienten haben dann immer eine Thrombopenie und eine Neutropenie. Und damit kann man das ganz gut abgrenzen zu einer makrozytären Anämie aufgrund von Vitamin B12.
Lässt sich dann sehr gut behandeln, sobald man die Vitamin B12-Anämie diagnostiziert hat mit entweder oraler oder intravenöser B12-Zufuhr.
Ja. Kurz zur häufigsten Ursache einer Anämie, dem Eisenmangel. Wann würdest du besonders an einen Eisenmangel denken?
Grundsätzlich sowohl bei jungen Patientinnen wie auch dann ab 50 aufwärts ist dann auch wieder häufiger, wobei Frauen grundsätzlich auch gehäuft den Eisenmangel haben. Also es ist schwierig, jetzt eine gewisse Personengruppe zu definieren. Natürlich junge Mädchen haben eine besondere Häufung, aber es kommt bei allen möglichen Patienten durchaus vor. Lässt sich allerdings sehr gut mit entweder oralen Eisentabletten oder Eiseninfusionen behandeln.
Ja.
Je nach Ausprägung des Eisenmangels dann immer.
Besonders bei Patientinnen, die sich vegetarisch ernähren, sollte man auch immer auf den Eisenmangel achten. Manche von ihnen entwickeln leicht einen Eisenmangel. Bitte, das heißt nicht, dass vegetarische Ernährung ungesund ist. Man muss halt einfach gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wie diagnostiziere ich dann den Eisenmangel? Es gibt mehrere Eisenwerte im Blut.
Genau, grundsätzlich, wir schauen uns in der Ordination meistens gleich viele Werte an. Das ist zum einen Ferritin, Serumeisen, Transferinsättigung.
Und alle haben Vor- und Nachteile. Das Ferritin ist an sich ein ganz witziger Marker. Das ist ein Marker für das Speichereisen in der Leber. Das heißt, es gibt an, wie viel Eisen in der Leber gespeichert wird. Aus irgendeinem Grund wird dieses Ferritin auch in den Kreislauf ausgeschieden und korreliert dort sehr gut. Ein vermindertes Ferritin, kleiner 15, ist quasi immer ein Marker für einen Eisenmangel, das ist beweisend. Und damit ist das ganz einfach. Das große Problem mit Ferritin ist nicht, dass es vermindert ist, sondern leider, dass es sehr oft erhöht ist. Das ist ein Entzündungsmarker. Bei jeder akuten Entzündung steigt das Ferritin, das heißt auch bei einem Virusinfekt kann das erhöht sein. Auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die häufig einen Eisenmangel haben, weil die einfach durch die Darmentzündung Blut verlieren, kann es erhöht sein. Bei jeder sonstigen Entzündung, wie zum Beispiel bei Rheuma, ist Ferritin erhöht, aber auch bei Fettleber. Das heißt, wenn der Patient gerne und gut isst oder ein bisschen mehr trinkt, steigt auch durchaus einmal das Ferritin. Das heißt, ein hohes Ferritin schließt nicht unbedingt einen Eisenmangel aus. Deswegen gilt ja auch zum Beispiel bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass der Eisenmangel auch dann angenommen werden muss, wenn das Ferritin kleiner 100 ist, weil die einfach durch das Ferritin immer erhöhte Werte haben. Das heißt, ein toller Marker, aber ein normales Ferritin oder erhöhtes Ferritin heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Patient keinen Eisenmangel hat. Der zweite Marker, und der ist noch mit mehr Vorsicht zu genießen, ist das Serumeisen. Serumeisen selbst ist nicht geeignet für einen Marker, wie der Eisenhaushalt ist. Warum? Das wird sehr lange sehr konstant reguliert und ist gleichzeitig nahrungsabhängig. Das heißt, wenn der Patient ein Steak gegessen hat oder eine Blutwurst, dann steigt das Serumeisen. Wenn der Patient eine kleine Entzündung hat und da reicht schon ein gröberer Schnupfen, sinkt das Eisen sofort. Also ein niedriges Eisen heißt nicht, dass der Patient einen Eisenmangel hat, sondern einfach, dass er eine Entzündung hat. Daraus ausgerechnet wird die Transferinsättigung, die leider noch in den Leitlinien drinnen ist zur Eisenmangeldiagnostik. Die Transferinsättigung misst sozusagen, wie viel Prozent des Eisentransportproteins, des Transferins, das im Blut herumschwimmt, mit Eisen besetzt ist. Das wird in Prozent angegeben. Und wenn das vermindert ist, ist das ein Hinweis auf Eisenmangel. Leider ist das auch bei jeder Entzündung vermindert. Das heißt, es sagt Ihnen nicht wirklich aus, ist das eine Entzündung oder ist das ein Eisenmangel oder ist das ein Eisenmangel mit Entzündung. Das heißt, Transferinsättigung steht leider noch in allen Leitlinien, leider auch noch in denen der Anästhesisten, ist aber mit äußerster Vorsicht zu genießen, weil sie fast immer falsch negativ ist.
Das heißt, grundsätzlich kann man eigentlich zusammenfassen, dass man Eisenstatus nur bei gesunden Patienten erheben sollte und bei Infekt immer mit Vorsicht zu genießen ist.
Das ist richtig. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Patienten nicht immer zum Arzt gehen, wenn sie gesund sind und auch kranke Menschen einen Eisenmangel haben können. Da muss ich das in Zusammenschau anschauen. Und wenn der Patient eine mikrozytäre hypochrome Anämie hat und gleichzeitig eine Entzündung, kann es sein, dass das Ferritin erhöht ist. Was hilft mir weiter? Es helfen mir die Retikulozyten weiter. Bei einem Eisenmangel sind die Retikulozyten typischerweise vermindert. Und es gibt einen fantastischen Marker, der es noch nicht in die Leitlinien geschafft hat, das Retikulozytenhämoglobin. Das wird gratis sozusagen bei jeder Retikulozytenbestimmung mitbestimmt und gibt relativ zuverlässig an, wie ist denn der Eisenstatus der roten Blutkörperchen. Das heißt, ein vermindertes Retikulozytenhämoglobin ist beweisend für einen Eisenmangel, einen Mangel an Funktionseisen. Nicht unbedingt an Speichereisen, also es kann sein, dass der Eisenspeicher schon leer ist und das Retikulozyten-HB theoretisch noch normal. Aber der große Vorteil, Retikulozytenhämoglobin ist unabhängig von Entzündungen und chronischen Erkrankungen. Und damit eigentlich sollte das auch nicht fehlen bei einer Abklärung des Eisenmangels. Also es ist eine Zusammenschau aus vielen verschiedenen Werten. Natürlich muss ich bei jedem Eisenmangel immer einen Entzündungsmarker dazu machen, zum Beispiel ein CRP, um anzuschauen, ob der nicht vielleicht gerade eine Entzündung hat und deswegen ein falsch hohes Ferritin.
Genau, wichtig wäre es auch, da immer B12 und Folsäure mit abzuklären, ja, um eben die B12-Anämie dann im Bedarfsfall auch gleich ausschließen zu können.
Wann denkt man an Vitamin B12-Mängel bzw. an einer sogenannten perniziösen Anämie? Da gibt es eine Autoimmunerkrankung, die Magenschleimhaut betrifft, die sehr selten zu einer perniziösen Anämie führt. Man muss aber auch sagen, die Vitamin B12-Spiegel im Körper reichen meistens für knapp ein Jahr. Man sollte unbedingt bei strengen Veganern daran denken. Warum? Vegane Ernährung enthält kein Vitamin B12, das ist rein tierischen Ursprungs. Nach 1 bis 2 Jahren kann es da durchaus zu Mangelerscheinungen kommen. Das heißt, bei Veganern bitte dran denken, ein Blutbild machen und auch Vitamin B12-Spiegel bestimmen. Und viele Patienten mit Protonenpumpenhämmern, mit dem sogenannten Magenschutz, wenn die das sehr lange nehmen, können einen Vitamin B12-Mangel bekommen. Das heißt, Vitamin B12-Mangel ist gerade bei älteren Patienten deutlich häufiger, als man glaubt. Und nicht jeder hat eben eine seltene Autoimmunerkrankung, die perniziöse Anämie. Die kann man recht einfach bestätigen, indem man die entsprechenden Antikörper, die Antiparietalzellantikörper bestimmt und damit die Verdachtsdiagnose perniziöse Anämie bestätigen kann. Die Therapie ist wesentlich einfacher als die Diagnose, das ist einfach Vitamin B12. Vielleicht nicht unbedingt in Red Bull. Red Bull enthält sehr viel Vitamin B12, das ist nicht unbedingt schädlich, aber dass man Red Bull jetzt als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, wäre doch etwas übertrieben, würde ich sagen.
Ja, kommt immer auf die Personengruppe drauf an.
Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen und das soll jetzt keine Werbung für einen spezifischen Energy-Drink sein. Alle anderen Energy-Drinks sind gleich gesund oder gleich schlecht.
Enthalten übrigens genauso viel Vitamin B12 in den meisten Fällen. Ja. Nein, in den meisten Fällen wird es entweder mit Tabletten wobei die oft, gerade bei Protonenpumpenhemmern, nicht so gut anschlagen. Meistens wird es dann mit Injektionen entweder intramuskulär oder intravenös verabreicht.
Richtig. Das Gleiche gilt ja für den Eisenmangel. Das kann man mit Tabletten beheben. Wenn das nicht funktioniert, weil die oft schlecht verträglich sind oder nicht aufgenommen werden, kann man das auch mittlerweile als Infusion geben. Das wirkt relativ rasch und relativ
auch effektiv. Nebenwirkungsfrei mittlerweile, weitestgehend.
Ist nahezu nebenwirkungsfrei, gehört aber trotzdem immer unter ärztlicher Aufsicht in der Hausarztpraxis mit einem Arzt in der Nähe. Letztendlich, was möchten wir euch mitgeben bei diesem Podcast? Anämien sind wesentlich häufiger, als man denkt. Man kann sie ganz leicht diagnostizieren, indem man ein Blutbild macht. Ein vermindertes Hämoglobin ist mehr oder weniger ein starker Hinweis. Und immer auf die Ursache schauen. Vergesst nicht, bei einer Anämieabklärung auch die Retikulozyten dazu zu machen. Nicht nur Ferritin, Eisen und Transferrin und Transferrinsättigung. Das ist das, was in den Leitlinien steht, sondern auch das Retikulozytenhämoglobin, weil das einen sehr starken Hinweis gibt. Es gibt natürlich auch seltene Ursachen für Anämien, zum Beispiel immunhämolytische Anämien, das heißt Antikörper zerstören die roten Blutkörperchen. Das erkenne ich daran, dass die Retikulozyten sehr hoch sind und dass der Patient offensichtlich sehr viele rote Blutkörperchen bildet, dass die aber sehr rasch zerfallen. Das gilt auch für Thalassemien. Thalassemien haben ebenfalls erhöhte Retikulozytenzahlen und deswegen haben sie oft eine leichte Anämie und erhöhte Retikulozytenzahlen. Das schließt einen Eisenmangel meistens aus. Das, was bei uns in der Praxis zu sehen ist, sind meistens milde Formen von Thalassämien. Das sind Patienten mit einer leichten Thalassämie oder einer leichten Hämoglobinopathie, die nicht behandelt werden muss. Jetzt mit zunehmenden Patienten mit Migrationshintergrund ist es etwas häufiger, weil die oft aus südlichen Ländern kommen. Aber die müssen nicht unbedingt behandelt werden. Nicht vergessen, auch ein Patient mit einer heterozygoten Thalassämie minor kann einen Eisenmangel haben und sollte durchaus behandelt werden. Und die Patienten, die eine schwere Thalassämie haben, die kommen sowieso nicht in die Hausarztpraxis. Die werden bereits als Kleinkinder symptomatisch und werden alle im St. Anna Kinderspital oder auf der Klinik für Innere Medizin 1 in der Hämatologie behandelt. Dort gibt es ein paar Spezialisten, die alle diese Patienten kennen und bestens betreuen. Die brauchen dann alle Monate eine Bluttransfusion. Das ist dann etwas für Experten und fürs AKH. Letzter Punkt, hämatologische Erkrankungen sind extrem selten, meistens mit einer Panzytopenie. Das heißt, die Patienten haben zusätzlich eine Leukopenie und eine Thrombopenie. Und Gleiches gilt auch für Patienten, bei denen das Knochenmark aus irgendeinem Grunde unterdrückt oder zerstört ist. Auch die haben eine Panzytopenie. Eine isolierte Anämie ist bei hämatologischen Erkrankungen relativ selten. Das heißt, auch das kann man ganz einfach unterscheiden und auch diese Patienten gehören eigentlich zum Spezialisten abgeklärt und behandelt.
Genau, die werden dann eben meistens direkt in die Spitäler weitergeleitet. Ja,
das ist etwas, das auf einer spezialisierten Hämatologie behandelt werden sollte und die freuen sich auch auf jeden dieser Patienten, weil das doch relativ selten ist und dort wilde Begeisterungsstürme auslöst. Das war's schon wieder für heute. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt und auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl uns auch bewertet. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Und wir Labormediziner wissen natürlich alles besser, aber bei weitem nicht alles. Ich freue mich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail unter fortbildung@labors.at. Genauso wie Themenvorschläge über neue Folgen zum Thema Labormedizin. Wir bemühen uns natürlich, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Wir versuchen auch Fakten und Meinungen zu trennen, wie in meinem Fall meine persönliche Meinung über die Transferrinsättigung zur Eisenmangeldiagnostik. Aber das muss ich auch klar deklarieren, dass das nicht in den Leitlinien wiedergespiegelt ist. Und medizinische Wissenschaft ändert sich und wir haben heute den April 2026. Es kann durchaus sein, dass wir euch in einem Jahr etwas ganz anderes erzählen. Und wir haben auch natürlich eine etwas einfachere Sicht auf die Welt und wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen. Die haben uns darauf hingewiesen, der Podcast richtet sich an medizinisches Fachpersonal und kann natürlich nicht das Gespräch mit eurer Hausärztin oder einem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich als ganzen Menschen im Ganzen seit Jahren und nicht aufgrund eines einzelnen Laborwertes. Das war's schon wieder für heute. Ich danke noch Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden. und freue mich auf ein Wiederhören in einer Woche.
Vielen Dank. Ich freue mich auch auf den nächsten Podcast mit dir und bis zum nächsten Mal.